ja, in dem Lauf habe ich eigentlich gar nichts gedacht und es ist einfach passiert und am Ende im Ziel hat man einfach nur noch gehofft, dass es irgendwie reicht. Es war wirklich bis zu den letzten beiden Toren extrem knapp und spannend und als Andrea durchs Ziel war und klar war, okay, sie fährt auf Platz 2 hinter mich, ich konnte nicht mehr. Ich bin einfach zu Boden gefallen, ich war durch mit den Nerven.
Hey, vor einem Jahr habe ich diesen Podcast von meinem Kollegen Jens als Host übernommen. Ich habe gedacht, da sind ja noch 12 Folgen bis Paris. Das dauert noch ewig, aber siehe da, here we go. Es ist nicht mal mehr ein Monat bis zu den Olympischen Spielen in Paris. Heute, wenn dieser Podcast Nummer 12 rauskommt, beginnt die Team D-Einkleidung in Düsseldorf und die letzten Athletinnen und Athleten werden für das Team D nominiert. Über diese aufregende Zeit auf den letzten Metern der Road to Paris sprechen wir mit den besten Athleten und Athletinnen vom Team Deutschland. Mein Name ist Paul Burber, ich bin euer Host und wir befinden uns gemeinsam mitten auf dieser Road to Paris auf der Zielgerade. Herzlich willkommen im Team Deutschland Podcast. Bevor wir starten, möchten wir uns noch bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe. Heute ist Elena Lillig zu Gast. Elena hat eine super, super, super harte nationale Qualifikation im Kanuslalom erfolgreich gemeistert. Dabei gab es aber ein paar Ups und Downs, darüber sprechen wir. Außerdem ist Elena während der Aufnahme des Gesprächs in Paris. Da gibt es also direkt News von vor Ort. Kleiner Insider, Elena hat mir nach dem Gespräch noch verraten, dass der Wildwasserkanal für Kanuslalom direkt eine Ausfahrt hinter dem Disneyland liegt. In diesem Sinne, Zeit für große Geschichten im Team D-Podcast mit Elena. Los geht's. Elena, richtig, richtig schön, dass du da bist. Es ist Ende Juni. Gestern war ein Monat to go bis Paris und du bist in Paris. Wie geht's dir? Wie ist es?
Ja, mir geht's super gut. Das Wetter ist bombastisch und gestern haben wir tatsächlich den Ein-Monats-Countdown auch genutzt und haben einen Abstecher in die City gemacht, waren am Eiffelturm und haben unseren freien Nachmittag sehr genossen. Läuft die ganze Zeit mit einem Lächeln auf dem Mund rum.
Hast du schon Selfies gemacht mit dem Eiffelturm und den Ring drauf?
Wir haben tatsächlich ein Gruppenfoto von unserem Kanuslalom-Team vorm Eiffelturm gemacht, so ein eigenes Selfie habe ich tatsächlich noch nicht geschossen.
Kommt bestimmt noch. Vielleicht haben es der einen oder die andere gesehen. Gestern war One Month to Go, aber wir hatten auch wieder eine Nominierungsrunde. Da war Kanuslalom auch dabei. Da war dann auch eine kleine Grafik von Elena, also jeden, den das interessiert. Wir haben fast über 100 Sportlerinnen und Sportler gestern nominiert. Einfach mal vorbeigucken. Aber jetzt soll es natürlich um dich gehen. Und du hast gesagt, du hast ein Lächeln auf den Lippen, wenn du jetzt durch Paris läufst. Wir wollen gleich noch ganz viel über Paris sprechen. Aber wir müssen natürlich auch noch über die Road to sprechen und insbesondere natürlich deinen Weg nach Paris, der von außen betrachtet ehrlicherweise richtig, richtig hart war. Täuscht das?
Nein, ich glaube, in unserer Sportart ist der Weg zu den Olympischen Spielen generell immer sehr hart. Aber jetzt vor allem in meinen Kategorien hat man halt richtig starke Konkurrenz auch innerhalb von Deutschland. Und ich glaube, da ist es ähnlich wie bei den Judokas. Da hat man halt zwei deutsche Athletinnen unter den Top 5 der Weltrangliste und dann darf aber nur eine fahren. Und man weiß, es wird eine Schlacht bei der nationalen Qualifikation.
Das ist wirklich eine super harte Auslese, glaube ich. Ne? Du sagst es, du sprichst es an. Wir haben immer zwei, drei Weltklasse-Athletinnen beim Kanuslalom. Sogar noch mehr Weltklasseathletinnen, aber wirklich zwei, drei, die wirklich da in der Top 5 mitfahren. Und nimm uns mal noch mal ein bisschen mit. Ihr hattet, wann war das ungefähr? Im April eine nationale Ausscheidung, ist das richtig?
Ja, genau.
Was ist da passiert?
Ich war davor sehr gesundheitlich angeschlagen, hatte sehr viel zu kämpfen. Ich war dann überhaupt froh, dass ich es quasi an die Startlinie einmal geschafft habe. Und dann hatten wir zuerst Samstag, Sonntag jeweils einen Wettkampf in Augsburg auf meiner Heimstrecke. Die Woche drauf, dann Samstag und Sonntag quasi das zweite Ausscheidungsrennen in Markkleeberg, Nähe Leipzig. Davon gingen halt eben 3 von 4 Wertungen in die Gesamtnominierung mit ein. Und ich wusste, ich darf mir eigentlich keinen Patzer leisten. Aber gleich am Samstag, am allerersten Tag, ist mir eigentlich schon eine schlechte Platzierung passiert mit einem Platz 3 und da wusste ich, dass ich am nächsten Tag eigentlich schon gewinnen muss, weil ansonsten ist schon quasi am ersten Quali-Wochenende Game Over für mich. Aber irgendwie habe ich das ganz gut beiseite geschoben und es hat dann tatsächlich geklappt am Sonntag dann, dass ich da mich durchsetzen konnte und da ist mir natürlich erstmal der erste riesengroße Stein vom Herzen gefallen, weil ich einfach noch länger mit im Spiel war und noch weiter kämpfen konnte für mein großes Ziel. Die Woche dann in Leipzig haben wir nochmal trainiert dann und da ging es mir auch schon wieder deutlich besser und da war man wieder körperlich einfach auch fitter. Ja, dann ging es am Sonntag in Leipzig zum großen Showdown. Ich wusste, ich muss gewinnen, wenn ich nach Paris fahren möchte. Andrea wusste, sie muss gewinnen, wenn sie nach Paris möchte. Und ich glaube, da war unser Rennen, also von den Kanadier Damen, schon ein großes Highlight von dieser Qualifikation als Zuschauer vor allem auch. Ich durfte dann Gott sei Dank vorlegen an dem Sonntag im Finale. Also durfte ich vor Andrea starten aufgrund von der Halbfinalplatzierung. Und ja, in dem Lauf habe ich eigentlich gar nichts gedacht und es ist einfach passiert und am Ende im Ziel hat man einfach nur noch gehofft, dass es irgendwie reicht. Und dann ist Andrea tatsächlich auch einen richtig starken Lauf gefahren und es war wirklich bis zu den letzten beiden Toren extrem knapp und spannend. Und ja, dann als Andrea durchs Ziel war und klar war, okay, sie fährt auf Platz 2 hinter mich, ich konnte nicht mehr. Ich bin einfach zu Boden gefallen. Ich war durch mit den Nerven. Ja, in dem Moment ist so viel abgefallen und der Körper war so leicht auf einmal wieder. Das war schon ein crazy Gefühl. Vor allem als Sportler kennt man sich eigentlich nicht ohne Körperspannung und ja, da war es mir kurz komisch.
Du wirst für eine Doku-Serie von der ARD begleitet, da kann ich nur empfehlen, mal reinzugucken. Da gibt's genau diese Szene beschrieben. Du hast es theoretisch gar nicht mehr in der eigenen Hand, weil Andrea muss sozusagen die letzte Zeit, den letzten Lauf machen. Und du realisierst, dass Andrea, wir reden immer von Andrea Herzog, eine Teamkollegin und ja auch Konkurrentin natürlich von dir in der Nationalmannschaft, hat dann den schlechteren Lauf gehabt und damit hast du dich qualifiziert, nachdem du einen besseren Vorlauf sozusagen oder einen besseren Lauf vorgelegt hast. Also kann ich nur empfehlen, guckt euch das mal an. Es ist wirklich sehr emotional und du sagst es so schön. Du bist es gar nicht gewohnt, keine Körperspannung zu haben, aber man sieht richtig, wie ja die Körperspannung in dir so ein bisschen zusammenbricht. Ich will gleich nochmal aufs Emotionale kommen. Lass uns mal ganz kurz eher sportlich bleiben. Für alle, die nicht so Kanuslalom-affin sind, nochmal das ganz große Bild. Kanuslalom. Es gibt zwei verschiedene Boote. Das eine ist Kajak, das andere ist Kanadier. Du kannst es besser erklären. Ich sage mal den ganz groben Unterschied. In meiner Wahrnehmung ist zumindest das eine ist mit einem Paddel, wenn ich es richtig sage, mit zwei Blättern und das andere.
Genau, also das im Kajak sagt man quasi Doppelpaddel mit zwei Paddelflächen links und rechts und im Kanadier ist es das sogenannte Stechpaddel und da hat man halt quasi wie so ein Spaten im Garten, hat man eben nur so eine Paddelfläche dran. Und genau, dann ist noch ein großer Unterschied, dass man im Kajak einer quasi relativ normal sitzt mit so leicht ausgestreckten Beinen. Da ist immer noch ein kleiner Winkel drinnen, mit dem man dann auch mit den Knien so ein bisschen die Kanten steuern kann von dem Boot. Und im Kanadier einer, da kniet man drinnen, also da zieht man wirklich auf seinen Unterschenkel, auf seinen Füßen und ist dann auch so mit Gurten befestigt. Und durch die Gurte bekommt man dann eben noch den letzten Halt, den man benötigt, um sich da durch den Wildwasserkanal zu bewegen.
Und du bist in beiden Bootsklassen, nenne ich sie mal, Weltklasse und hättest dich theoretisch auch fürs Kajak qualifizieren können. Da war es dann so, dass eine andere bekannte Athletin, Ricarda Funk, Goldmedaillengewinnerin in Tokio, glaube ich, relativ früh alles klar gemacht hat und dann musstest du dich auf den Kanadier sozusagen fokussieren. Ist das richtig?
Genau, ja. Also ich hatte in Augsburg zwei zweite Plätze im Kajak und habe dann auch am Samstag in Leipzig dann den zweiten Platz gemacht und damit war eigentlich klar, okay, im Kajak ist das Ding gelaufen und das ist auch vollkommen in Ordnung gewesen. Dann war halt alles wirklich auf diesen Sonntag und den C1-Lauf ausgerichtet.
Kurze Werbung mit einem wichtigen Hinweis. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Dann hast du dich durchgesetzt. Wir haben es gerade angesprochen. Man sagt zusammen, deine Familie war da, sowohl sportlich gesehen, wer es nicht weiß, dein Vater ist auch Nationaltrainer, aber auch deine Mutter war da, deine Schwester hat auch Kanuslalom, dein Mann war da. Mal abgesehen von der Reise, die du hinter dir hast, was hat dir das bedeutet, das an dem Tag auch mit deiner Familie, mit deinen Ängsten teilen zu können?
Ja, es war unglaublich schön, weil das ist so mein kleiner Kreis, der begleitet mich halt schon seit meinen ganz frühen Anfängen und die sind mit mir die komplette Reise gegangen und dass sie sich das angetan haben, an diesem spannenden Tag sich dahinzustellen und mitzufiebern. Ich weiß, dass es nicht leicht war, auch als außenstehende Person, also nicht ganz außenstehend natürlich, aber vom Rand nichts tun zu können und einfach mitzufiebern, stelle ich mir unglaublich schlimm vor. Ich kenne das von meiner Schwester, wenn ich sie anfeuere oder zuschaue. Von dem her, ja, und dann einfach im Ziel zusammen sich zu freuen und jetzt auch zusammen die Tickets zu buchen und ja, einfach Team Deutschland Merch zu kaufen, weil die Tribünen sind schon aufgebaut und ja, man plant jetzt einfach so ein schönes Event zusammen und das bedeutet unglaublich viel.
Team D-Merch, du wirst ja noch komplett eingekleidet, da kommen wir gleich noch zu. Ich weiß nicht, ob das eine doofe Frage ist, sag gerne, wenn es eine doofe Frage ist. In dem Moment konntest du dir vielleicht auch danach, konntest du dich irgendwie in Andrea hineinversetzen, tut einem das dann leid? Die hat wahrscheinlich eine ähnliche Reise hinter sich, hat genauso viel gegeben, wahrscheinlich hat total viel investiert, jahrelang, 3 Jahre lang wahrscheinlich seit Tokio. Fühlt man da mit?
Ja, auf jeden Fall. Also da ist man schon auch so ein bisschen vorsichtig. Erstens, weil ich es mir eben vorstellen konnte, weil mir es bei Tokio einfach genauso ging. Also als sie da nach Tokio zu den Olympischen Spielen gefahren ist, saß ich zu Hause und hab das irgendwie vor dem Fernseher geguckt und wusste nicht, ob ich mich jetzt freuen oder ob ich traurig sein soll. Und deswegen kenne ich dieses Gefühl. Und ja, ich glaube, da braucht halt jeder so irgendwie seine Zeit, damit umzugehen. Und wir haben uns dann trotzdem im Ziel aber umarmt und sie hat mir ihre Glückwünsche ausgesprochen und so. Und ja, es ist einfach ein hartes Business, aber am Ende macht's einen auch halt irgendwie stärker, auch wenn es im ersten Moment verdammt weh tut.
Und jetzt ist es für dich die Olympia-Premiere in Paris bei hoffentlich supergeilen Spielen. Ich weiß, bei Leistungssportlern ist das immer ein Ziel. Seit wann denkst du daran, an Olympische Spiele? Und wie hat dich das im Alltag begleitet?
Also ich muss sagen, ich kenne viele junge, sehr junge Sportler, die dann anfangen und sagen, boah, ich will unbedingt Olympiasieger werden oder ich will da unbedingt hin. So war das bei mir damals gar nicht. Also ich habe da irgendwie gar nicht dran gedacht, als ich irgendwie als Schüler oder als Jugendlicher da gefahren bin. Und ich habe irgendwie immer Spaß gehabt und geguckt, was passiert und wie weit es geht. Und ja, habe einfach unsere Sportart gefeiert und geliebt. Und irgendwann war es dann aber schon eine logische Konsequenz irgendwie, weil irgendwann war man dann Weltmeisterin und dann hat man sich ja schon gefragt, so ja, okay, was kommt als nächstes? Ja, und dann waren es halt irgendwann die Olympischen Spiele und dann hat man sich das schon als krasses Ziel vorgenommen, weil es halt einfach noch fehlt in der Karriere. Aber auch sonst war ich immer mega Olympia-Fan, also wirklich jede Spiele verfolgt und aber halt immer nur als Zuschauer. Und das hat mir als Zuschauer halt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich habe lange nicht daran gedacht, vielleicht irgendwann mal selber da im Fernsehen zu sehen zu sein. Und ja, dass es jetzt wahr wird oder dass es jetzt passiert, fühlt sich immer noch ein bisschen unrealistisch an.
Trotzdem kann ich dir versichern, du bist offiziell nominiert. Das ist immer noch mal so ein letzter formeller Schritt. Du stehst in vielen Listen, kann ich hier intern berichten, wo dein Name auftaucht, wo dann deine Größen schon stehen, wo du dann zur Einkleidung kommen wirst und so. Also es wird wirklich wahr. Das heißt, dieser Druck, Qualifikation, das erstmal schaffen, der unglaublich groß war, ist abgefallen. Merkst du, baut sich schon wieder ein neuer Druck auf Richtung Paris oder ist es noch Vorfreude? Was ist es?
Es ist so eine Achterbahn. Also irgendwie fällt das Training gerade schon sehr leicht, weil man irgendwie ja sich so leicht und unbeschwert fühlt, weil einfach dieser Druck von dieser Quali weg ist. Und wenn man hier auf der Olympiastrecke so dieses Förderband hochfährt an diesen Startbereich, so, boah, da passiert es schon noch ein, zwei Mal, dass halt Gänsehaut kommt und dass man so ein bisschen so Augenpipi hat. Und das ist auf jeden Fall so der eine Punkt. Aber andererseits baut sich natürlich schon auch so ein bisschen wieder neuer Druck auf, weil jetzt hat man dieses eine große Ziel geschafft, aber jetzt ist es halt auch schon wieder Zeit, sich neue Ziele zu stecken, weil das braucht es einfach, um noch härter an sich zu arbeiten und halt dann auch, um das Beste an den Wettkämpfen bei den Olympischen Spielen herauszuholen. Und das ist ja irgendwie auch immer sein persönlicher Anspruch. Und ja, neue Ziele sind gesteckt und es wird hart daran gearbeitet. So viel kann ich sagen.
Du sagst es schon richtig, normal frage ich am Ende hinten raus natürlich immer nochmal, und Ziele? Du bist es ein bisschen umgangen, aber kannst du sagen, willst du eine Medaille? Ist das realistisch überhaupt? Also als Einordnung, wenn man sich nicht so im Kanuslalom auskennt, wenn man in Deutschland, du hast es gesagt, Weltspitze, aber wenn man in Deutschland sich durchsetzt, hat man dann gute Medaillenchancen?
Also ich denke schon, wenn man sich bei der nationalen Qualifikation in Deutschland durchsetzt, dass man dann auch gute Chancen hat. Aber im Kanuslalom bei uns kann halt immer so viel und so schnell alles passieren. Also eine ganz safe Nummer ist es halt dann doch nicht. Da muss schon am Tag auch alles einfach passen. Ein bisschen Wasserglück vielleicht mit dabei sein, das darf man auch nicht so vergessen. Aber also es ist auf jeden Fall ein Ziel, im Finale zu stehen und dann hoffentlich um Medaillen zu kämpfen. Definitiv.
Wasserglück habe ich jetzt schon häufiger gehört. Ich hatte, der letzte Podcast war mit Camilla Kemp und Tim Elter, zwei Surfern, wo es um Wellen geht. Aber auch Sebastian Kördel, IQ Foiler, Surfer oder Segler im weitesten Sinne. Da geht es immer um Wasserglück auch. Das heißt, eine Welle, dramatisch gesagt, kann ganz viel ändern, glaube ich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn eine Welle mal nicht so konstant steht oder mal ein bisschen mehr geöffnet ist und ein bisschen mehr geschlossen ist, dann können am Ende so die entscheidenden 5 bis 10 Zentimeter zum nächsten Tor fehlen und dann fährt man da blöd vorbei oder berührt es, kriegt 2 Strafsekunden und das kann es halt dann am Ende schon gewesen sein.
Ihr seid gerade in Paris und könnt die Strecke, den Kanal schon probieren. Wie wichtig ist das, schon mal vorher in so einem Kanal gefahren zu sein und wie ist die Anlage überhaupt?
Ja, also für uns ist es extrem wichtig, die Strecke vorher schon mal so oft wie möglich zu fahren und mit so vielen Torkombinationen wie möglich auszutesten, damit wir uns für jede Eventualität irgendwie einen Plan oder eine Herangehensweise zurechtlegen können. Wir wissen ja nicht, was am Wettkampftag für Tore drinnen hängen werden. Deswegen hofft man natürlich, dass im Training schon mal was dabei war, was man dann schon mal geübt hat.
Das wollte ich gerade fragen. Das wird der Parcours wird sozusagen, den kennt keiner vorher, die Strecke, den Kurs.
Genau, also wir haben so eine Streckenkommission, heißt es, und da sind halt 2 schlaue Köpfe, die sich da kreativ austoben können und da jegliche Torkombinationen reinhängen können, wie sie lustig sind. Und wir versuchen dann, die irgendwie so schnell wie möglich zu befahren, weil wir das vorher eben nicht wissen. Und weil wirklich da unendliche Möglichkeiten gibt, ja, müssen wir so viel wie möglich da vorher schon mal ausgetestet haben oder ein Gespür für die Strecke bekommen. Und ansonsten sind natürlich da unter anderem diese Riesentribünen. Da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man da das Förderband eben hochkommt und sich versucht, das vorzustellen, wie es ist mit Zuschauern.
Lass uns mal einfach dann mal einen Schritt weitergehen, zur Einkleidung nämlich zum Beispiel. Ist ja so ein letzter, gar kein offizieller Schritt, aber ihr werdet eingekleidet. Hast du davon schon mal gehört? Weißt du, was dich erwartet? Hast du Fragen? Vielleicht kann ich dir schon was erzählen.
Ich freue mich natürlich erstmal wahnsinnig auf den Termin nächste Woche, weil ja, es ist schon irgendwie was Großes und es dann nochmal irgendwas zum Anfassen, zum Greifen. Das macht es dann nochmal mehr offizieller, würde ich mal behaupten. Und ansonsten hat man natürlich schon das ein oder andere gehört, wie das dann eben so abläuft und so. Und in dem Briefing stand es irgendwas von 80 Teilen und man hat natürlich auch auf Social Media schon das ein oder andere Foto von der Kollektion gesehen und ja, ich finde die Sachen jetzt schon mega schön und freue mich da, mich durchzuprobieren, aber das soll ja auch ein relativ großes Event werden, so wie ich das verstanden habe, mit diesen verschiedenen Boxen und ich bin aufgeregt und sehr, ich freue mich einfach.
Kurze Werbeunterbrechung. Ihr wisst genau, was jetzt kommt. Der Team Deutschland Paralympics Podcast.
Wenn wir zum Paralympics fahren, dann will ich da natürlich auch nicht nur Beifang sein, sondern auch eigentlich was reisen. Also ich sehe für uns trotzdem das Halbfinale als anvisiert.
Ich tue es definitiv für den Sport, weil der einfach unfassbar geil ist.
Deshalb wären diese Spiele auch unsere Spiele.
Bei den Olympischen Spielen haben wir leider kein deutsches Rugby-Team dabei, dafür aber bei den Paralympics. Rollstuhl-Rugby ist wie Autoscooter nur noch besser. Die beiden Mix-Nationalspieler Mascha Mosel und Jens Sauerbier brennen für ihren Sport. Das haben die beiden nämlich gesagt im Team D Paralympics Podcast und haben sich erstmals seit 2008 mit der Rugby-Nationalmannschaft für die Paralympics qualifiziert. Dort wollen sie gleich oben mitmischen und haben das Halbfinale als Ziel ausgegeben. Im Team Deutschland Paralympics Podcast erklären die beiden nicht nur ihren Sport im Detail, sondern erzählen auch, was der Routinier vom Youngster lernen kann und wieso schlafen können ein besonderes Talent ist. Ich war schon mal beim Rollstuhl Rugby, kann ich hier persönlich erzählen. Es geht extrem zur Sache. Ich kann jedem empfehlen, sich das mal anzugucken oder erstmal anzuhören und dann anzugucken. Ich habe den Podcast schon gehört und ich kann ihn wie immer nur empfehlen. Hört dort auch rein. Auch das Team Deutschland Paralympics ist auf der Road to Paris. Am 28. August geht es da los, also auch keine 2 Monate mehr. Der Podcast ist die perfekte Vorbereitung dafür. Reinhören und abonnieren. Hier geht es jetzt weiter mit Elena Lillig. Werbung Ende. Ja, ich hoffe, dass es das ausdrückt, was wir uns da vorgenommen haben vom Team Deutschland für euch Athleten. Einerseits ist ja so ein bisschen, ich sag mal, die Aufnahme auch ins Team Deutschland. Man kriegt sein, wie so ein Nationalmannschaftstrikot, nur halt ein großes Set, 80 Teile. Ihr macht eine ganze Tasche voll. Wir sind ab nächster Woche, also ab Anfang Juli, wenn dieser Podcast rauskommt, am 3. Juli tatsächlich, geht es los mit der Einkleidung in der Messe Düsseldorf. Da sind mehrere Stationen zum Probieren von verschiedenen Outfits. In der Mitte steht ein riesengroßer Arc de Triomphe aufgebaut. Und das Zweite ist dann nämlich so ein bisschen, klar, die Wertschätzung. Also ihr habt es bis dahin geschafft und dann solltet ihr da irgendwie einen total coolen Tag und eine coole Experience haben. Das ist uns dann total wichtig, dass ihr da eine gute Zeit habt, wenn ihr auch extra kommt zum Beispiel.
Ja, wir haben schon geplant, wir werden zusammen mit dem Zug anreisen und der Tag fühlt sich schon so an wie so ein Klassenausflug irgendwie. Also die Anreise mit dem Zug und dann da eben irgendwie zusammen da durchzugehen und sich einfach auch ein bisschen überraschen lassen, was da alles so aufgebaut ist und was man da noch alles erleben kann. Ich glaube, es sind ja auch noch der ein oder andere Sponsor da mit auch nochmal irgendeinem Stand, wo man was ausprobieren, mitmachen kann. Da freue ich mich drauf.
Es wird sehr schön. Wir werden sicherlich viele Bilder auch von dir sehen. Da freuen wir uns sehr drauf. Sind das eigentlich so Momente? Also was ich mir gut vorstellen kann, ist der Moment der Qualifikation. Mal abgesehen davon, dass er auf Video festgehalten wurde und du ihn dir, wenn du wolltest, immer wieder ansehen könntest. Also du vielleicht auch so eine Außensicht hast. Sind das Momente, die du, kann man das jetzt so pauschal sagen, nie vergessen wirst? Oder was sind Momente, die du nie vergessen wirst?
Ich glaube, auch gestern der Nachmittag, wo wir da durch Paris geradelt sind, so solche Momente wird man nicht mehr vergessen. Aber dann auch, ja, dieser Sonntag von der Qualifikation, vor allem mit dem Hintergrund, dass meine ganze Familie da war und man das irgendwie auch diese Emotionen und diese Qualifikation auch gemeinsam irgendwie teilen konnte. Das werde ich wahrscheinlich wirklich nie vergessen. Aber auch so kleine Momente hier im Training, so, es kommt selten vor, dass man jetzt mal bei einem Training oder sowas Gänsehaut bekommt oder sowas. Das sind solche, diese Mini-Momente, die halt irgendwie für immer bleiben werden.
Und hast du auch andere Momente, die für immer bleiben werden? Vielleicht Olympiamomente? Gibt es da irgendwas? Häufig genannt wird tatsächlich Matthias Steiner, 2008 in Peking, Gewichtheber, der dann das Bild seiner Frau in die Kamera hält. Hast du irgendwelche Olympiamomente, wo du sagst, boah, das sind Momente, die ich immer mit Olympia verbinden werde?
Matthias Steiner auf jeden Fall, sagt sofort jedem was, auch mir auf jeden Fall. Aber die erste Berührung, wo ich halt auch irgendwie hautnah mit dabei war, war, glaube ich, 2008 mit Alexander Grimm in Peking, wo er dann Olympiasieger geworden ist. Da weiß ich noch, da habe ich in der Schule eine Tigerente davor gehäkelt als Glücksbringer. Und dann gab es Public Viewing bei uns am Verein und ich war richtig aufgeregt und mein Papa war vor Ort und hat ihn da auch irgendwie ein bisschen unterstützt, kam dann zurück nach Hause, hatte uns so schöne Kleider mitgebracht und dann war natürlich wirklich dieser Olympia-Empfang vom Alex auch in unserer Nachbarschaft einfach. Meine Schwester und ich haben mit meiner Mama noch einen Kuchen gebacken und Ja, das ist, glaube ich, so der erste Moment, den ich so mit Olympia verbinde oder wo ich das wirklich bewusst einfach verfolgt habe.
Kannst du dir das vorstellen? Ist ein bisschen weird vielleicht, aber die Vorstellung, dass es jetzt jemanden gibt, jemanden Junges, der auch vielleicht gerade mit Kanusport angefangen hat, der dich dann sieht im Fernsehen und vielleicht Ähnliches spürt, je nach, auch unabhängig vom Erfolg von dir oder von deiner Leistung?
Ja, also die Vorstellung ist schon ein bisschen verrückt, aber irgendwie auch voll schön, weil irgendwie mir ging es noch nie so wirklich nur um meinen eigenen Erfolg. Ich wollte irgendwie immer mal erfolgreich werden, so dass man halt auch was weitergeben kann und dass man dann halt irgendwie so einen Mehrwert erfüllt. Und ja, ich glaube, das ist schon eine gute Möglichkeit, da irgendwie ein Vorbild zu sein oder ja.
Dann Augen auf bei deinem Olympia-Empfang, wenn du nach Hause kommst, wer da so rumsteht und vielleicht sehen wir ihn oder sie ja auch in 10 oder 15 Jahren dann mal bei Olympischen Spielen. Dann mache ich wieder einen Podcast einfach.
Sehr gut, dann hat man schon die Story.
Sehr gut. Deine Mutter hat mal gesagt, in dieser Doku, auch in der ARD-Doku, über die Quali-Phase, jetzt kommt eine schlimme Zeit auf dich zu, bezogen auf diese Phase. Einfach war das, glaube ich, sehr, haben wir drüber gesprochen, sehr belastend ist, emotional ist, viel Druck da ist. Was erhoffst du dir von der Zeit, die jetzt kommt?
Ja, ich hoffe mir ganz viel zu genießen, auch wirklich ganz viel mitzubekommen und wahrzunehmen und es dann auch wirklich mir die Zeit nehmen, um das richtig zu fühlen. Also für mich ist das alles noch so ein bisschen Überraschungseffekt. Also ich weiß ja noch nicht, wie es wirklich im Olympischen Dorf sein wird, wie krass das in der Mensa sein wird, welche Sportikonen man dann doch vielleicht über den Weg läuft und so. Ich kenne es ja alles nur aus Erzählungen und ich möchte es alles auf mich zukommen lassen, aber dann auch diese einzelnen Momente einfach bewusst genießen können. Das wäre so mein großes persönliches Ziel dann vor Ort. Aber dann natürlich auch, freue ich mich auch ein bisschen, dass ich das ganze Wettkampfzeug mit meinem Papa erleben darf zusammen. Ich glaube, das ist auch noch mal ein bisschen emotionaler vielleicht. Ja, ich stelle mir das schon schön vor, da mit ihm an der Strecke zu stehen und einfach zusammen den Plan zu machen und das zu zweit zu genießen, weil es halt einfach die engste Familie ist.
Vielleicht auch Momente, die für immer bleiben.
Auf jeden Fall, ja.
Engste Familie, dein Vater als Bundestrainer, klar, dabei, aber deine Familie, deine Mutter, deine Schwester, dein Mann, du hast es schon gesagt, die kümmern sich um Tickets gerade, die sind also auch vor Ort.
Ja, die haben schon alles auf ihren Handys und die sind bereit, die sind ausgestattet mit Deutschlandfarben und die freuen sich wahnsinnig.
Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch noch ins deutsche Haus kommt, vielleicht einen riesen Erfolg feiert, vielleicht einfach nur eine gute Zeit feiert. Das würde uns total freuen. Ich möchte nur noch einen allerletzten Sprung machen. Wir haben es gerade so ein bisschen angerissen. Nochmal weg von Olympia. Zu deiner, wie hast du angefangen? Ich glaube, es ist ja bei dir wirklich sehr familiär bedingt, der Sport. Vielleicht eine Sonderstellung. Aber du hättest jetzt mal die Möglichkeit, ein bisschen Werbung zu machen. Warum sollte man mit vielleicht Kanusport generell, aber dann natürlich auch insbesondere Kanuslalom anfangen? Was ist das Tolle an dem Sport? Ja, warum sollte man das nicht verpassen und das mal ausprobieren?
Ja, also wie habe ich angefangen? Meine Mama war früher noch Handballspielerin und ich bin als kleines Kind eigentlich immer in den Halbzeitpausen auf dem Handballfeld gewesen und habe mit dem Ball gespielt. Aber dann hat mich mein Papa einmal mit an den Augsburger Eiskanal genommen, hat mir das einmal gezeigt, hat mich vorne bei sich ins Boot gehockt und seit dem Moment war es eigentlich um mich geschehen, sage ich jetzt mal. Also da war es mit Handball so gut wie vorbei. Dann habe ich immer zugeguckt als kleines Mädchen, wenn mein Papa Training gegeben hat mit den großen Jungs und so. Und ich war einfach fasziniert von dieser Sportart. Man war einfach immer draußen in der Natur und in Augsburg am Eiskanal. Es ist einfach ringsrum nur Wald. Es ist nur Natur. Es ist einfach mega schön. Und dann habe ich natürlich irgendwann selber angefangen, mich mal alleine ins Boot zu hocken und ja, dann war das irgendwie schon cool zu wissen, dass man sich halt in jedem Moment, in dem man im Boot sitzt, so sich mit so einer Naturgewalt, also dem Wasser, irgendwie versucht zu messen und in manchen Situationen kannst du mit dem Wasser zusammenarbeiten und dann hilft's dir, in manchen Situationen musst du aber wirklich dagegen ankämpfen und irgendwie dieses Spiel hat mich von Anfang an fasziniert. Also es wird einfach nicht langweilig. Jede Strecke auf der Welt ist anders. Jeden Tag hängen neue Torkombinationen im Kurs drinnen und du kannst einfach jeden Tag irgendwas Neues ausprobieren. Dann haben wir noch die verschiedenen Kategorien. Ich kann mich bis jetzt eigentlich noch nicht für eine entscheiden, weil für mich macht es einfach alles unsere Sportart aus. Und im Sommer ist es die geilste Sportart überhaupt, weil man hat einfach den Freizeitwasserpark schlechthin jeden Tag im Alltag. Und im Winter muss man sich zwar ein bisschen quälen und durchbeißen, aber es lohnt sich einfach immer.
Im Winter ist es arschkalt, um es mal deutlich zu sagen. Du hast einen Spruch tätowiert. Was steht da? Kannst du es nochmal sagen? Für alle, die es jetzt nicht lesen können. Ich kann es auch nicht lesen.
Ja, also meine Schwester und ich haben uns dieses Jahr nach der Quali zusammen ein Tattoo stechen lassen mit dem Spruch "And like water, we will always find our way." Und wir machen beide dieselbe Sportart, haben aber beide komplett unterschiedliche Karrierewege und auch, also ich mache den Doppelstart mit Kanadier und Kajak, sie konzentriert sich nur aufs Kajak, aber irgendwie finden wir erstens immer zueinander, unterstützen uns da zu 100% und finden dann aber trotzdem immer unseren eigenen Weg, sei es zum Erfolg oder im Training oder im Leben. Also von dem her haben wir uns den mal stechen lassen.
Das war mein geplantes Schlusswort von dir, Elena. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg auf den letzten Metern auf der Road to Paris. Wir sehen uns bei der Einkleidung und dann in Paris. Ich freue mich.
Ich freue mich auch wahnsinnig.
Das war es mit dem Team Deutschland Podcast für heute. Und wenn ihr jetzt auch so richtig Bock auf die Road to Paris bekommen habt und vor allem auch in Paris vor Ort live dabei sein wollt, dann kann ich euch die Fanzone und das Deutsche Haus empfehlen. Die Fanzone ist der Place to be, der Treffpunkt für alle deutschen Fans in Paris. Aber nicht nur für die Fans. Ihr könnt dort nämlich auch Athletinnen treffen. Alle Sportevents werden auf großen Screens übertragen. Es gibt ein Bühnenprogramm und diverse Aktivstationen. 3x3 Basketball, Skimboard, Tischtennis, Bouldern. Alles zum selber ausprobieren und mitmachen. Super familienfreundlich also. Und das Ganze findet statt im Stade Jean Bouin. Das ist zwischen dem Roland-Garros Tennispark und dem Parc des Princes, wo dann auch Fußball gespielt wird zum Beispiel. Und die beste Nachricht ist, ein Ticket für den ganzen Tag von morgens bis abends kostet nur 20 Euro. Also wirklich absolut erschwinglich. Und wir versuchen auch, ja, dass wirklich jeder, der will, da auch ein Ticket bekommt. Und wer dann noch Bock hat, der kommt auch noch ins Deutsche Haus. Das ist sozusagen der Hospitality-Bereich, direkt neben der Fanzone, auch in dem Stadion. Und da werden dann ja die ganze Nacht Medaillen gefeiert, wenn man es genau nimmt. Und das ist dann so ein exklusiver und natürlich auch etwas kostspieligerer Ort, wo man dabei sein kann. Aber es ist wirklich eine einmalige Erfahrung. Und wer da auf einmal ja den Bundespräsidenten neben sich stehen hat oder irgendwelche Promis, die er so aus dem TV kennt oder halt natürlich die Athletinnen, die gerade eine Medaille, eine Goldmedaille geholt haben zum Beispiel, der wird auf jeden Fall einen unvergesslichen Abend haben. Und das verspreche ich euch, der oder die wird wiederkommen wollen ins Deutsche Haus. Also, schaut euch beides mal an. Fanzone und Deutsches Haus, da ist für jeden was dabei. www.teamdeutschland.de. Einfach ganz oben im Header schauen. Da kommt ihr dann direkt weiter zu den Tickets und zu weiteren Infos. Und wir freuen uns dann, wenn wir euch in Paris treffen. Den Podcast werden wir auch in Paris aufnehmen, im Deutschen Haus. Wir hoffen einfach, diese Episode hat euch gefallen. Und wenn das so ist, abonniert uns in eurem Player, gebt uns 5 Sterne oder empfehlt uns weiter oder alles 3. Falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne über die sozialen Medien @teamdeutschland oder ihr habt einen Gästewunsch, auch das gerne auf Instagram, YouTube, TikTok, Facebook. Einfach überall, wo ihr uns folgt und wo ihr uns erreicht. Außerdem hört den Team Deutschland Paralympics Podcast. Ich weiß, sehr viele Hausaufgaben, aber es lohnt sich wirklich sehr. Und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Episode auf der Road to Paris wieder dabei seid. Sage Dankeschön an Maniac Studios für die Postproduktion und warte dann mit der nächsten Episode vom Team Deutschland Podcast auf euch.
Der Team Deutschland Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.